Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrad, einen schönen guten Morgen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie rausgucken aus dem Fenster. Es ist ein bisschen herbstlich und wir wollen auch über den Herbst reden. Wir wollen darüber reden, was im Herbst in Umlauf gebracht wird und was es damit auf sich hat. In Umlauf gebracht, damit meine ich zum Beispiel Herbstbasare, Trödelmärkte, die im Herbst noch stattfinden, Erntedankfeste, aber vielleicht auch schon so etwas wie Weihnachtsbasare, Weihnachtsfeiern, Schulfeste, alles das findet natürlich jetzt wieder verstärkt statt. Und ganz oft wird dabei Selbstgemachtes in Umlauf gebracht. Da verkauft vielleicht die Hobbyimkerin ihren Honig oder es gibt jemanden, der Marmelade gekocht hat und das beim Schulfest verkauft. Es gibt möglicherweise Menschen, die etwas gebastelt haben. Alles das wird dann auf den Markt gebracht. Und das hat natürlich Folgen, zum Beispiel steuerliche, aber auch organisatorische. Und über diese Folgen, darüber wollen wir reden. Wie ist das, wenn man Selbstgemachtes als Nebenerwerb quasi in die Welt bringt und dann versucht, damit den einen oder anderen Euro zu verdienen? Was hängt da alles dran? Darüber wollen wir reden. Wenn Sie mitdiskutieren möchten, freuen wir uns über Ihre Erfahrungen, die Sie vielleicht mit diesem Themenfeld gemacht haben, vielleicht auch über Hinweise oder Fragen, die Sie dazu haben. Und die können Sie gerne an uns richten. Dafür sind unsere Telefonnummern für Sie freigeschaltet. Wie ist das, wenn zum Beispiel Gartenprodukte, wenn Früchte, wenn Obst, wenn irgendetwas anderes, was ich selber gemacht habe, selbst gebastelt habe, auf den Markt kommt, was hängt da alles dran an Pflichten, an steuerlichen und organisatorischen? Das ist heute unser Thema, darüber wollen wir reden. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag, Ihre Ideen. Ich freue mich aber hier nicht alleine, sondern sitze in einer Runde von Fachleuten, die sich aus ganz unterschiedlicher Perspektive mit diesem Thema beschäftigen. Mit dabei ist unter anderem Laura Giustiniano. Sie ist Geschäftsführerin des Landesverbandes Schulischer Fördervereine in Nordrhein-Westfalen. Schaut auf die Vereinsseite dieser Geschichte. Guten Morgen, Frau Giustiniano.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Mit dabei ist außerdem Volker Kaiser. Er ist Kammerpräsident der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe und uns heute aus Soest zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Kaiser.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und ich hoffe, wir werden heute viel Spaß und erhellende Erkenntnisse bekommen.
Dass ein Steuerberater von Spaß spricht, finde ich schon mal toll. Das lässt viel erhoffen für diese Sendung. Der weitere Gast in dieser Runde ist Jörg Wohan. Er ist Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, heute in Berlin im Studio. Guten Morgen, Herr Wohan.
Ja, guten Morgen aus Berlin.
Herr Wojan, lassen Sie uns auch direkt beginnen, denn diese Sendung hat eine Vorgeschichte. Vor einigen Wochen, da geisterten vor allem in Baden-Württemberg Meldungen durch die Presse, da hieß es, demnächst könnte der Kuchenverkauf durch Eltern zum Beispiel bei einem Schulfest oder vielleicht auch bei einem Sportverein, bei einer Veranstaltung, könnte umsatzsteuerpflichtig werden. Und das hat einige Menschen aufgeschreckt und es wurde immer gesagt, das liegt daran, dass die Europäische Kommission neue Umsatzsteuerregeln auf den Weg gebracht hat. Was haben Sie da vor?
Neue Umsatzsteuerregeln gibt es in der Tat. Die haben wir gemeinsam als Europäer mit den Mitgliedstaaten auf den Weg gebracht. Aber die werden nicht die Kuchenverkäufe und die Schulvereine betreffen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben geschaut, wie öffentliche Unternehmen, wie der Staat selber in Konkurrenz tritt mit Privaten, mit Unternehmern. Und haben da ein bisschen eine Lücke entdeckt im europäischen Recht, nämlich dass es für Gemeinden, Städte, den Staat, öffentliche Unternehmen einfacher war, keine Umsatzsteuer zu zahlen, während normale Unternehmer es natürlich tun müssen. Und um diesen Wettbewerbsvorteil ein bisschen zurückzuführen, wurde die Umsatzsteuerrichtlinie geändert. Und das haben dann manche fehlinterpretiert, und das muss ich eben betonen, fehlinterpretiert und dann übertrieben gedacht, dann trifft mich das auch, wenn ich in der Schule irgendwas verkaufe, ist aber nicht der Fall.
Trotzdem die Frage, Frau Giustiniano, ist das ein Thema, das bei Schulvereinen ja irgendwie für Verunsicherung gesorgt hat oder ist diese Debatte sozusagen aus Ihrer Sicht völlig dran vorbeigegangen?
Also man muss sagen, dass es grundsätzlich immer schwierig ist bei neuen Auflagen, Änderungen im Steuergesetz, werden die Vereine tatsächlich stark verunsichert. Und da ist es immer einfach, wenn man sich auch direkt damit auch befasst, also sprich, wenn man etwas hört, dass man direkt recherchiert, entspricht das dem, was wir gerade machen, betrifft uns das? Und tatsächlich diese Kuchendebatte, die ist an uns vorbeigegangen, zumindest aus der Sicht der schulischen Fördervereine, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle.
Trotzdem ist das aber ein Thema, glaube ich, Steuerrecht, was im Vereinsrecht immer wieder eine große Rolle spielt. Und Sie haben in der Regel ja nicht unbedingt einen verpflichtend einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin mit in Ihren Vorständen jeweils sitzen in den Vereinen. Ne?
Ja, tatsächlich ist es halt so, dass die Vorstände oder die Ehrenamtler, die in einen Vorstand bekleiden, das sind ja Menschen, die ihre freie Zeit ja dafür nutzen, um tätig zu sein. Und die kommen aus verschiedenen Bildungsschichten. Ja, und da ist es natürlich nicht so, dass der Steuerberater mit im Vorstand sitzt, haben Sie vollkommen recht. Nichtsdestotrotz ist es ja auch möglich, zum Beispiel über eine Mitgliedschaft in einem Dachverband zu der zugehörigen Vereinssparte oder Sorte dem anzuschließen. Und oftmals sind oder haben auch diese Dachverbände Profis an ihrer Seite, mit denen sie zusammenarbeiten und die konsultiert werden können. Oder wenn da keine Mitgliedschaft besteht, wäre eine Alternative, dass man aus den Mitgliedsbeiträgen auch sich Hilfe holt und direkt einen Steuerberater konsultiert aus dem Bereich Steuerrecht für den Verein.
Einen solchen Profi haben wir heute auch in unserer Runde. Volker Kaiser ist Kammerpräsident der Steuerberaterkammer in Westfalen-Lippe, gleichzeitig auch selbst Steuerberater. Herr Kaiser, wie groß ist dieses Thema Vereine und Ehrenamt und möglicherweise auch so Selbstgemachtes, also wenn da nicht jemand ein Riesengeschäft draus macht, für Sie in Ihrem Alltag?
Das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen an der Problematik. Die Finanzämter haben erkannt, dass es durchaus Sparten in Vereine gibt, wo ertragskräftige Geschäfte gemacht werden. Ich nenne mal stellvertretend so Schützenvereine. Mhm. Und dann werden natürlich alle Vereine damit überzogen. Das geht auch vom Förderverein, ich sitze selber einem Förderverein vor, bis hin zu Kindergartenvereinen. Letztendlich sind sie in der Grundstruktur alle davon betroffen. Ob das dann immer Auswirkungen hat, das muss man im Einzelfall sehen. Aber in der Praxis nimmt das Problem natürlich zu.
Ist da das Steuerrecht in den vergangenen Jahren auch komplizierter geworden?
Das Vereinssteuerrecht gehört für mich als Unterrecht des Körperschaftssteuerrechts mit zu dem kompliziertesten, was wir im deutschen Steuerrecht haben. Und wenn ich an die Ausführungen von Frau Gustiano anschließe, dann ist es in der Tat so, dort sitzen ehrenamtlich tätige Menschen, die keinen böswilligen Charakter in sich haben und die müssen sich mit diesen Dingen auseinandersetzen und kommen möglicherweise, ohne dass sie es ahnen, auch mit dem Steuerstrafrecht in Berührung, weil sie etwas vielleicht nicht ganz korrekt gemacht haben, aber nach bestem Wissen und Gewissen. Und da liegt das Hauptproblem, finde ich.
Dann schauen wir uns das doch mal an einem Beispiel an. Ganz viele Abiturientinnen und Abiturienten oder auch Schülerinnen und Schüler, die auf den Mittelschulabschluss zusteuern, machen das ja in Verbindung häufig mit einer Abschlussfeier. Die kostet Geld, dafür wird häufig auch schon ein oder anderthalb Jahre vorher gesammelt, unter anderem, so kenne ich das jedenfalls von meinem Wohnort, durch Waffelverkauf zum Beispiel in der Einkaufszone. Da stellen sich also jetzt Abiturienten hin, backen Waffeln, verkaufen die am Samstagmorgen. Ist das, Herr Wojan, schon ein Punkt, wo Sie sagen, da geht sozusagen eine öffentliche Einrichtung in Konkurrenz mit privatwirtschaftlichen Institutionen wie einem Bäcker um die Ecke?
Nein, auf keinen Fall. Aus EU-Sicht haben wir das sowieso nicht sehr tief durchreguliert, weil wir wollen, dass den einzelnen Staaten und in Deutschland auch den Bundesländern überlassen, wie sie genau diese Steuertatbestände regulieren. Aber schon dieser Fall ist eindeutig nach europäischem Recht kein Fall für das Finanzamt. Das Kriterium hier ist ja ganz eindeutig. Hier macht wer ausnahmsweise mal was, gelegentlich, nicht professionell. Und das würde dann nicht darunter fallen. Wir hatten eben vor ein paar Monaten ein bisschen die Verunsicherung, weil ein Bundesland das hyperextrem genau reguliert hat und das dann so aussah, als ob das auch erfasst war. Aber allein die Tatsache, dass die anderen Bundesländer das absolut nicht erfasst haben, hat allen gezeigt, also aus europäischer Sicht kann es da kein Problem geben.
Herr Kaiser, schließen Sie sich da eventuell mit zusätzlichen Empfehlungen an diese von mir konstruierten Abiturientinnen und Abiturienten an?
Also grundsätzlich teile ich die Auffassung von Herrn Wojan, aber das schließt natürlich nicht aus, wie im Falle dieses einen Bundeslandes, wir haben viele Finanzämter, dass man im Einzelfall da hinguckt und sagt, was machen die denn da? Die werden tätig gegenüber einem großen Kreis, der nicht eingeschränkt ist, und dort könnte sich eine Umsatzsteuerpflicht ergeben. Letztendlich in dem von Ihnen geschilderten Fall wird das Endergebnis natürlich null sein, weil die den Umsatz von 22.000 Euro als Kleinunternehmer nicht erreichen.
Ja.
Aber stellen wir uns vor, die sammeln fleißig und machen das in Wiederholungsabsicht und machen solche Veranstaltungen 5, 6 Mal. Dann kann ich mir vorstellen, dass so eine Grenze fällt und dann muss man das gesondert neu betrachten. Dann sieht das vielleicht anders aus in der Auswirkung.
Ist das, Frau Giustiniano, ein Thema, mit dem Sie zu tun haben? Also, dass in Schulen zum Beispiel Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden auch?
Ja, es gibt verschiedene Konstellationen. Also tatsächlich ist der Kuchen- oder der Waffelverkauf für einen Verein ein Klassiker, muss man ganz klar sagen. Wenn man auf einen Wochenmarkt geht, sieht man immer wieder Vereine, die sich dort vor Ort ausstellen. Da gibt es aber auch zum Beispiel Ehrenamtler, die nicht einem Verein angeschlossen sind. Also sprich Eltern, die sagen, wir möchten einen Waffelstand betreiben für die Kita und da was für tun. Und da ist es halt so, dass man auf jeden Fall in Absprache mit der Leitung gehen soll. Und die haben zum Beispiel auch noch einen Versicherungsschutz. Also immer, wenn man als Ehrenamtler tätig ist, muss man auch den Versicherungsschutz immer betrachten, weil es ist immer ein erhöhtes Risiko. Denn oftmals ist im Ehrenamt der Versicherungsschutz nicht für alle so klar dargestellt. Das ist immer wieder ein Thema. Und tatsächlich ist es halt so, dass wenn ich einmal so kurz die Kurve machen kann, ja, ein bisschen ausweiten darf, wenn wir schon mal beim Thema sind. Die Eltern, die nicht an einem Förderverein angeschlossen sind, die haben zum Beispiel einen Unfallschutz größtenteils über die Trägerorganisation, das spricht der Kita. In manchen Bundesländern gibt es auch eine Landesversicherung für Ehrenamtler. Das betrifft den Haftpflichtschutz. Da ist es wichtig zu sagen, dass man von Fall zu Fall vielleicht auch direkt ins Gespräch geht mit dem Land und sagt, ist mein Fall abgesichert? Also trifft das ein. Wenn man jetzt die Kurve kriegt zu einem Verein, da ist es halt so, dass es sehr empfehlenswert ist und fast unerlässlich, dass ein Förderverein einen Haftpflichtvertrag abschließt, damit seine Helferlein, ja, und auch der eigene Vorstand schon mal einen Haftpflichtschutz hat. Das, wie soll ich sagen, es schützt aber nicht vor grob fahrlässigem Verhalten oder vorsätzlichem Verhalten, denn da kann man auch mit seinem Privatvermögen haften und diese Themen sind immer wieder ja bei uns angesagt und sehr präsent.
Also es geht weit über das Steuerrecht
ja,
hinaus.
Definitiv.
Das nehmen wir schon mal mit an dieser Stelle. Jetzt haben Sie so im Nebensatz etwas gesagt, das würde ich gerne nochmal an Herrn Wojan weiterspielen. Sie haben gesagt, ach, dann spricht man halt mit der Leitung, also mit der Leitung der Schule. Wird das damit in diesem Moment, Herr Wojan, sozusagen zu einer Schulveranstaltung, selbst wenn ich Waffeln in der Einkaufszone verkaufe?
Nein, das sind ja trotzdem private Veranstaltungen. Die Schulveranstaltung ist es ja, wenn es in der Schule stattfindet,
ja,
oder halt von der Schulleitung ausgeht.
Gut, dann freuen wir uns, wenn Sie anrufen, wenn Sie Ideen haben, die zu diesem Thema beitragen können, wenn Sie vielleicht Erfahrungen gemacht haben oder ganz konkrete Fragen an unsere Expertinnen und Experten hier im Studio. Jetzt haben wir gerade viel über Schul- und Fördervereine gesprochen, über dieses Umfeld, in dem verkauft wird. Es gibt aber natürlich auch andere Bereiche, in denen selbstgemachtes, selbstgebasteltes auf den Markt gebracht wird. Und meine Kollegin Svenja Kohl hat sich mit einer Münchner Studentin getroffen und von ihr sich erzählen lassen, wie sie das gehandhabt hat.
Wie viele Studierende jobbt die 22-jährige Isi aus München vor der Pandemie in der Gastronomie und im Einzelhandel, verliert ihren Nebenjob jedoch mit Beginn des ersten Lockdowns 2020. Die Zeit, die die Kunstpädagogik-Studentin dadurch dazugewinnt, verbringt sie stattdessen mit ihrem Hobby, dem Anfertigen von Schmuck.
In der Zeit habe ich dann angefangen, ganz viel Ohrringe und Anhänger aus Modelliermasse herzustellen, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat, einfach mit meinen Händen zu arbeiten. Und das habe ich auch erstmal nur für mich gemacht, aber dann dachte ich mir, hey, ich könnte ja auch einfach mal versuchen, sie zu verkaufen.
Ihren Schmuck bietet sie bei Etsy an, einer Internetseite, auf der man als Privatperson unter anderem handgemachte Produkte verkaufen kann. Besonders schätzt sie an der Plattform die Benutzerfreundlichkeit und die Suchfunktion, die das Bewerben ihrer Ware erleichtert. Um Gewinn geht es ihr bei dem Verkauf ihrer Produkte aber nicht.
Meine Absicht dahinter war, nicht unbedingt meinen Nebenjob damit zu ersetzen, weil man bei so selbstgemachten Sachen, vor allem mit Modelliermasse zum Beispiel, eigentlich nie so viel Geld verlangen könnte, als dass man irgendwie eine Art Mindestlohn oder Stundenlohn irgendwie erreicht, weil der Zeitaufwand eigentlich immer größer ist als das, was man dann geltlich verlangen kann. Aber ich dachte, ich hole mir zumindest ein bisschen was von den Materialkosten rein, wenn ich es halt eh schon so gerne einfach mache in letzter Zeit. Und ich teile auch meine selbstgemachten Sachen, weil so viel Schmuck, wie ich da Spaß hatte zu machen, hätte ich eigentlich auch nie tragen können.
Mit dem Thema Steuern hat sich Easy vorher nicht näher beschäftigt. Bei einem Shop dieser Größe sei der Aufwand einfach zu groß, erzählt sie.
Gerade weil ich erst 22 bin, somit auch noch nie eine Steuererklärung schreiben musste, noch nie mehr als einen Minijob hatte, bin ich in dem Bereich eben noch komplett neu und hatte deswegen auch gar keine Motivation, mich jetzt gerade reinzufuchsen, wo es noch nicht unbedingt nötig ist.
Obwohl sie viel Spaß daran hat, beschließt Easy letztendlich, ihren Etsy-Shop zu schließen. Die Rechtslage sei ihrer Meinung nach schlichtweg zu kompliziert für Laien wie sie.
Ich hatte keinen Überblick mehr, was für Voraussetzungen ich erfüllen muss, was genau ich anmelden muss und hatte jetzt gerade einfach nicht die Kapazitäten, mich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise für meine Zwecke, dass ich das quasi nur als Hobby immer noch gesehen habe, hat sich das einfach nicht gelohnt, der zeitliche Aufwand und der Stress. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn ich jemanden in meinem Umfeld hätte, der sich da ein bisschen besser auskennt oder wenn die Informationen allgemein etwas transparenter und leichter zu finden wären oder zu verstehen wären für mich, dass ich dann auch weitergemacht hätte. Es ist bloß, dass man da eben dann nicht so unbedingt in die Hand genommen wird.
Statt im Internet möchte sie ihre selbstgemachten Ohrringe und Anhänger deswegen in Zukunft lieber auf Flohmärkten anbieten, in der Hoffnung, ihre Ware dort unkomplizierter an Schmuckliebhabende verkaufen zu können.
Svenja Kohl über den Fall einer Studentin aus München. Und ist das ein typischer Fall, Herr Kaiser, für einen Steuerberater? So an der Grenze zwischen Hobby und ich mache mein erstes Geld?
Ja, die Fälle treten in der Tat auf. In der Regel treten die aber immer dann auf, wenn man dann ein Anschreiben vom Finanzamt bekommen hat. Man hätte herausgefunden, dass man Einkünfte erzielt. Und diese Studentin ist typisch. Die sagt, sie will kein Geld verdienen. Die Gewinnerzielungsabsicht haben wir im Ertragssteuerrecht, sprich bei der Einkommensteuer. Da ist das ein Kriterium. Da könnte man sie ausklammern. Bei der Umsatzsteuer kommt das auf den Gewinn nicht an, sondern auf das dauerhafte Tätigwerden am Markt. Und das hat sie zumindest in ihrer Planung so vorgesehen. Und je nach Höhe der Umsätze könnte das eine Umsatzsteuerpflicht auslösen. Es anschließend dann auf Flohmärkten zu machen, ändert den Sachverhalt nicht. Der Sachverhalt ist der gleiche. Auch Flohmarktverkäufe nachhaltig und umfangreich ausgeübt lösen eine Steuerpflicht aus. Und dann muss sie sich spätestens einen Steuerberater suchen. Beziehungsweise sie könnte natürlich auch mal zu einer IHK gehen und an einem Gründungsseminar teilnehmen. Dort wird man schon auf Risiken und Dinge hingewiesen, was so zu tun ist, wenn man diese Dinge betreibt.
Aber das sortieren wir gerade nochmal schnell. Es gibt einmal die Einkommensteuerpflicht. Da geht es um die Gewinnerzielungsabsicht und dann muss man gucken, wie viel da zusammenkommt. Und es gibt auf der anderen Seite die Umsatzsteuerpflicht. Da geht es nicht um die Gewinnerzielungsabsicht, sondern das dauerhafte Tätigwerden am Markt, haben Sie das genannt?
Ja, mit Wiederholungsabsicht.
Und da gilt eine Jahreseinkommensgrenze von 22.000 Euro, die haben Sie vorhin genannt.
Ja, das ist die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Das heißt, bis 22.000 Euro. Voraussetzung, dass man die Umsatzsteuer in Rechnung nicht gesondert ausweist und man kann auch die Vorsteuer, sprich die Rechnung, die man von anderen Unternehmen in Rechnung gestellt kriegt, nicht abziehen, ist keine Umsatzsteuer abzuführen. Das ist eine Vereinfachungsregelung.
Ja, das ist gut, dass wir diese Summen auch nochmal genannt haben und das Verfahren. Und wenn Sie Fragen haben zum Thema Besteuerung und Umgang mit Selbstgemachten, das Sie auf den Markt bringen wollen oder vielleicht schon gebracht haben, wenn Sie Socken stricken und die beim Adventsbasar verkaufen, solche Fragen können Sie hier beantworten lassen. Gerne auch nur mit Vornamen oder anonym. Wir sind nicht das Finanzamt, sondern wir wollen die Fragen lösen. Frau Giustiniano, der Fall sozusagen Verkauf auf dem Flohmarkt, das ist wahrscheinlich kein Fall, der häufig in den Fördervereinen vorkommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Selbstorganisieren von Flohmärkten möglicherweise ein Fall ist, mit dem Sie öfter zu tun haben.
Ja, also Flohmärkte werden tatsächlich im Kita- und im Grundschulbereich gemacht, teilweise sogar als Show verkauft, so gesehen. Also jetzt ohne Eintrittspreise, sondern wirklich, dass man die getragenen Kleider einfach an die Kinderkleider nochmal anzieht. Man zieht die an so und präsentiert die. Und in Form von einer Präsentation kann man auch einen Flohmarkt gestalten. Und Flohmärkte sind tatsächlich immer mal wieder Thema, also auch organisatorisch. Oftmals auch in den Räumlichkeiten der Einrichtung, aber auch manchmal werden Gemeinderäume zum Beispiel angemietet.
Und dann sind sie auch nicht nur gerichtet an die Eltern, die ohnehin in der Einrichtung sind, sondern durchaus öffentlich.
Ja, also die versuchen es erstmal, sag ich mal, so zu streuen an die Eltern der Einrichtung. Und natürlich spricht sich das ja im Ort rum, je nachdem, in welchem Ballungsgebiet jetzt diese Kita sich befindet, muss man ganz klar sagen. Aber das, ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass ein Förderverein zum Beispiel eine Flohmarktwerbung in einer Zeitung annonciert hat, das jetzt nicht. Aber vermutlich über andere Kanäle wird das beworben und dann können natürlich auch alle anderen nicht dran teilnehmen, aber den Einkauf tätigen.
Der halböffentliche Flohmarkt vom Förderverein, wie wir das steuerlich einordnen können, das klären wir gleich nach den Nachrichten hier im Marktplatz im Deutschlandfunk. Willkommen zurück beim Marktplatz mit Armin Himmelrath. Und wir reden heute über das Hobby selber machen und alles, was da steuerlich und sonstig noch hinten dran hängt, mit Laura Giustiniano. Sie ist Geschäftsführerin des Landesverbands Schulischer Fördervereine in Nordrhein-Westfalen, mit Volker Kaiser, dem Kammerpräsidenten der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe und mit Jörg Wohan, dem Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland. Wir haben vor den Nachrichten gesprochen über Flohmärkte, die von Fördervereinen ausgerichtet werden, nicht von Einzelpersonen, sondern von Fördervereinen und das dann auch noch in den Räumen möglicherweise einer Kita oder einer Grundschule halb öffentlich sind, also es gibt keine echte Zugangsbeschränkung. Herr Kaiser, Herr Wojan, werden Sie da nervös, wenn Sie sich das steuerlich angucken?
Wir als EU werden da erstmal gar nicht nervös. Wir wollen das ja und haben das auch bewusst alles nicht bis in die letzte Schule und den letzten Kindergarten geregelt, das Umsatzsteuerrecht. Da haben die Staaten ganz viel Spielraum und das Wichtige sind ja die Freibeträge. Daher kann Herr Kaiser natürlich viel mehr dazu sagen, um eben möglichst viel Freiheiten zu lassen und erst da als EU einzugreifen, wo es tatsächlich die großen Konkurrenzfragen betrifft, vielleicht sogar den Binnenmarkt, das ist ja unser ganz großes Thema, aber eben nicht, was in Schulen, Kindergärten in der Gemeinde passiert.
Herr Kaiser?
Ja, also die Frage ist ja, wenn diese Flohmärkte stattfinden, ist das an die Öffentlichkeit gerichtet. Das heißt, wenn ich das in der Tageszeitung bewerbe, dann öffne ich diesen Markt und verschaffe der Öffentlichkeit Zutritt und dann dürfte ich in der Regel im Grunde nach umsatzsteuerpflichtig werden. Wenn ich das nur an der Schule propagiere und die Mutter eines Kindes sagt der Nachbarin, wir haben am Wochenende da ein Flohmarkt, da kannst du vielleicht was für deine kleinen Kinder günstig erwerben, dann ist das nicht an die Öffentlichkeit gerichtet. Das ist das Kriterium. Und da ist die deutsche Finanzverwaltung jetzt primär nicht auf Fördervereine fixiert oder Flohmärkte, um dort die Umsatzsteuer abzugraben. Aber man muss diese Grauzone, die geht, also da gibt's nicht schwarz und weiß, da muss man schon drauf achten. Und ich würde sagen, wenn das ein Flohmarkt in einer Schule ist, was nur an der Schule selbst verbreitet wird, dann dürfte dort keine Umsatzsteuerpflicht anfallen.
Da würde ich jetzt die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass der Förderverein dann vielleicht etwas zurückhaltend sein sollte mit Pressemitteilungen zu diesem Termin und ansonsten das einfach veranstalten kann.
Das würde ich so empfehlen.
Wir haben einen Tipp bekommen, der vielleicht, das würde ich gerne von Ihnen wissen, Herr Kaiser, ob das wirklich ein Tipp ist, und zwar von Matthias Eckstedt aus Lübeck. Er sagt, er macht gerade sein Abitur und auch da gibt es einen Herbstbasar an der Schule und der Verkauf von selbstproduzierten Sachen, schreibt er, kann eben eine gute finanzielle Unterstützung sein für die Abiturientinnen und Abiturienten und er empfiehlt dann, um die Steuern und den Papierkram zu umgehen, sollte man die Sachen einfach gegen Spende anbieten. Seine Klasse habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Kann man das so einfach sagen?
Ja, die Erfahrung würde ich so nicht teilen, denn auch Spendenbescheinigungen lösen eine Umsatzsteuerpflicht aus. Der Zahlungsweg ist doch nur ein anderer, aber die Leistung, eine Spende ist immer eine freiwillige, freigebige Zuwendung ohne Gegenleistung. Ich bekomme aber hier eine Gegenleistung, nämlich den verkauften Kuchen oder sonst was. Also das würde ich als Gestaltungsmissbrauch einstufen, von dem Wege, auch wenn es in Lübeck funktioniert haben sollte, weil sie nicht überprüft worden sind, würde ich abraten.
Gute, klare Aussage. Wir haben eine Anruferin aus Bremen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Guten Morgen. Was hat Sie bewogen, zum Hörer zu greifen?
Ja, also ich besitze einen Schrebergarten und dieses Jahr war zum Beispiel so, dass ich also eine wahnsinnsreiche Ernte hatte an Trauben. Jetzt folgt gleich Quitten hinterher und die Äpfel obendrauf. Und als ich das so bei Ihnen gehört habe, habe ich dann überlegt, ja, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen würde, weil ich zu viel Trauben habe, zu viel Quitten, zu viel Äpfel, zum Beispiel an einer Straße mich hinstellen. Da ist es ganz gut, zum Beispiel bei der Friedrich-Ebert-Brücke in Bremen, die zur Innenstadt geht, und dort meine Produkte verkaufe. Oder jetzt, wie ich jetzt gerade das Letzte angehört habe, sage gegen Spende. Ist das pflichtig? Ich muss sagen, ich bin Frührentnerin. Hätte das irgendwelche Auswirkungen, wenn ich das machen muss? Und was müsste ich tun, um nicht mit dem Gesetz in Berührung, also in Konflikt zu kommen, wenn ich das machen würde?
Herr Kaiser, können Sie das aus dem Stand?
Ja, also erstmal schöne Grüße nach Bremen. Ja. Die Friedrich-Ebert-Brücke kenne ich, der Standort ist hervorragend. Ja,
da kriegen Sie schon mal die erste Empfehlung, das können Sie machen, heißt das.
Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Überschuss an Trauben und Quitten ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Sie damit mehr als 22.000 Euro Umsatz machen würden.
Nein.
Ja, nein. Dann wäre das schon mal umsatzsteuerpflichtig unschädlich, weil ich auch davon ausgehe, dass da niemand zu Ihnen kommt, der eine Quittung haben möchte und Sie die Umsatzsteuer gesondert ausweisen können. Ertragssteuerlich glaube ich jetzt auch nicht, dass der Überschuss so hoch ist, dass Sie einkommensteuerlich mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Also ich würde sagen, ja, die liegt bei 800 und wenn sie verheiratet sind, 1600 Euro.
Der verheiratet bin
ja.
Ich
nicht. Ja, 800 Ertrag. Das heißt, sie müssen den Umsatz nehmen und ziehen alle Kosten ab. Das, was wahrscheinlich passieren könnte, ich glaube, sie brauchen eine Genehmigung der Stadt, dass sie dort verkaufen dürfen. Das könnte ich mir vorstellen.
Okay, und das bekomme ich wo?
Das kriegen Sie beim Ordnungsamt der Stadt Bremen. Also Bremen ist ja ein Stadtstaat und ist immer anders sortiert als hier die Fläche. Deswegen sage ich das mal unter Vorbehalt. Aber ich vermute, da in Bremen gibt es im Rathaus ein Ordnungsamt und da müssen Sie sich die Bescheinigung holen.
Das heißt, Sie fühlen sich ein bisschen ermutigt, höre ich jetzt daraus, demnächst an der Friedrich-Ebert-Brücke zu stehen.
Wenn er dann vorbeifunkt, bekommt er auch eine Quitte umsonst.
Also wenn Sie jetzt Plantagen mit Quitten anbauen, dann beurteile ich das anders.
Das ist ein einziger Baum, der bricht aber fast zusammen, weil er so
ja, da wird nichts passieren. Entlasten Sie den Baum. Und dann wird da nichts passieren.
Und das eigene Portemonnaie. Herr Wojan, auch aus Ihrer Sicht, glaube ich, alles unproblematisch. Ne?
Ich muss da jetzt auch mal hinkommen und die Marmelade und die Quitten kosten. Ja, nein, kein Problem.
Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Ja. Und wir wechseln von Bremen nach Altomünster. Und wir wechseln auch aus dem Garten, ich nehme an, in den Hobbykeller. Guten Tag. Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie... Ja. etwas loswerden wollen, was Sie basteln.
Ich bin Rentner, ich bin Hobbybastler. Ich habe drei Enkelkinder und wenn ich dann ein Puppenhaus gebaut habe oder so kleine Modellautos, relativ einfach, habe ich immer nicht bloß eins gemacht oder zwei, sondern drei oder vier maximal. Und die will ich dort auf dem Künstlermarkt nicht ausstellen, nicht nur, sondern die will ich zum Materialpreis verkaufen. Darf ich das?
Geht, glaube ich, auch an Herrn Kaiser eindeutig die Frage.
Also wenn Sie das zum Materialpreis verkaufen, passiert Ihnen ertragssteuerlich nichts und umsatzsteuerlich, weiß ich jetzt, liegen Sie auch unter 22.000 im Jahr.
Ach Gottes Willen.
Passiert nichts und gerade in Münster nicht, da ist man sehr großzügig, weil ich da Kammerpräsident bin.
Nein. Was sind das denn für Modellautos, die Sie bauen?
Ja, da relativ einfach, ich hole mir die Anregungen, hole ich mir bei Pinterest, also kreativ selber bin ich nicht so stark, aber ich baue das dann von den Bildern her gesehen nach. Da bin ich sehr geschickt, da nehme ich dann Sperrholz und baue das nach und dann habe man die Zeit. Und ich brauche das auch als Therapie für mich, also diese handwerkliche Tätigkeit. Und da mache ich eben dann drei, vier, weil mir es Spaß macht, weil ich auch daran Freude finde, das genau zu machen. Und das will ich verkaufen, weiter nichts. Also in Materialpreis möchte ich haben und in Handgeld und weiter nichts. Also Gewinn will ich da nicht erzielen.
Alles gut, passiert Ihnen nichts.
Genau, Sie sollten, glaube ich, und das ist wichtig, Herr Kaiser, die Quittungen dann sammeln fürs Material, ne? die sollte man verwahren.
Ja, da habe ich, denke ich mir noch was da. Das habe ich alles da, ja.
Ja, okay.
Also gut. Da wird mir nichts passieren bei den geringen Mengen, wenn ich dann dreimal drei Autos verkaufe, passiert da nichts. Verschiedene Modelle. Nichts.
So sieht's aus. Ja. Vielen Dank für den
Dankeschön.
Anruf. Vielen Dank für Ihre Frage. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne auch unter der 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken an marktplatz@deutschlandfunk.de. Jetzt sind wir, Frau Giustiniano, so ein bisschen weggedriftet von den Fördervereinen, wollen ja auch über anderes Selbstgemachtes reden. Kommt das in den Vereinen auch vor, dass sich dann zum Beispiel jetzt wie hier Großväter melden und sagen, ich habe hier so eine Reihe von Modellautos gebaut oder vielleicht sagt jemand, ich habe gestrickt, Wollsocken, habe einen Riesenstapel, würde die gerne zugunsten des Fördervereins beim Bazar oder so verkaufen?
Also das ist uns jetzt nicht so ganz bekannt, um ehrlich zu sein. Wir haben eher die Situation, dass Rentner aus dem handwerklichen Bereich gerne dann mit Fördervereinen zusammenarbeiten und auch eine Werk-AG zum Beispiel anbieten. Eher so in diesem Bereich, also jetzt nicht im Bereich Verkauf, um ehrlich zu sein.
Also da geht es dann eher um die Zusammenarbeit. Richtig. Und um die Motivation. Ist wahrscheinlich auch leichter zu motivieren, ne? Also sowas, oder?
Die Schüler oder jetzt
ja, die? Ja, Schüler und auch die Mitmachenden aus dem Verein?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel im Bereich der Imkerei gibt es auch Imker, die zusammen mit den Schülern ein Projekt gestalten und was auch wiederum der Förderverein mit unterstützt. Und dadurch wird zum Beispiel eine Imker-AG oder Bienenhotels werden aufgestellt. Das sind ganz wunderbare Projekte, die man machen kann in Kooperation. Aber es gibt auch Seniorenprojekte, wo zum Beispiel Schüler aus, immer wieder das natürlich von dem Förderverein veranstaltet, wo Schüler zum Beispiel älteren Herren auch mal Smartphone erklären, die Bedienung des Smartphones zum Beispiel. Ja, sowas kommt auch immer wieder vor.
Damit lässt sie allerdings kein Geld verdienen.
Insofern ja, das stimmt,
steuerlich
leider.
Unschädlich. Tut mir leid. Können wir abwinken an dieser Stelle.
Genau.
Wir haben eine Mail bekommen von Christa Blank aus Dresden und sie schreibt, dass sie dort in der katholischen Kirchengemeinde St. Paulus aktiv ist. Die Gemeinde unterstützt seit 19 Jahren ein Schulprojekt für Waisen in Malawi. Sie haben dort Schulpatenschaften ins Leben gerufen, veranstalten aber auch Adventsbasare mit selbstgebastelten Sachen, zum Beispiel Marmeladen, gestrickten und mehr. Und ebenso unterstützen Schülerinnen und Schüler mit Kuchenbasaren an der Schule dieses Projekt. Und Frau Blank fragt jetzt, vor Ostern gestalten wir außerdem Osterkerzen und bieten diese in Kirchengemeinden an. Müssen wir uns mit diesen Aktivitäten um das neue Steuerrecht kümmern oder gelten solche Spenden nicht als Einnahmen? Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Wojan.
Das Hauptkriterium sind die Obergrenzen, die berühmten 22.000 für Spenden. Was für Spenden genau gilt, kann Herr Kaiser Ihnen sicher besser erklären als ich. Wir gehen da nicht so ins Detail.
Herr Kaiser?
Also eine Spende heißt immer eine freigebige, ohne Gegenleistung und auch ohne Gegenleistung eine Geldzuwendung geben. Wenn ich dafür eine Kerze kriege, ist das eine Gegenleistung. Aber gerade beim Kerzenverkauf in Kirchen, und da glaube ich, kann ich mitreden, weil ich Schatzmeister eines Fördervereins in einer Kirche bin, da erzielen sie die Umsatzgrenze von 22.000 mit dem Verkauf dieser Produkte normalerweise nicht. Das müsste unschädlich sein.
Ja, Frau Giustiniano.
Ich würde gerne an dieser Stelle noch etwas ergänzen, was vielleicht ganz wichtig für die Fördervereine da draußen ist, nämlich schauen Sie mal in Ihrem Satzungszweck nach, weil oftmals initiiert man eine Sache und die gar nicht dem Satzungszweck entspricht. Und in dem Moment, wenn Sie satzungswidrig handeln, kann das natürlich sein, dass Sie Ihre Gemeinnützigkeit gefährden. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Also immer schauen Sie Ihre Satzung an. Wenn Sie merken, dass das nicht satzungskonform ist, dann können Sie auch eine Anfrage beim Finanzamt starten. Nehmen Sie etwas Zeit. Mit 3 Monate circa könnte sowas dauern. Und dann bekommen Sie auf jeden Fall die Bestätigung oder sogar die Freigabe vom Finanzamt direkt, dass Sie sowas initiieren dürfen. Also ganz wichtig.
Also auch da eine Möglichkeit, sich nochmal beraten zu lassen beim zuständigen Finanzamt für den jeweiligen Förderverein. Wir haben eine Mail bekommen von Thomas Metz aus Mölln, der ein bisschen unsere Perspektive dreht. Denn er ist selber Kunsthandwerker, hat eine Holzkunstwerkstatt. Und er schreibt, als Kunsthandwerker, der Holzhaarspangen herstellt, zum Beispiel Holzschmuck und Holzschreiber, leidet er sehr unter den billigen Preisen, die sogenannte Hobbyverkäufer auf den Internetportalen, zum Beispiel Etsy, das hatten wir eben schon mal genannt, oder auch bei Amazon aufrufen. Der Verkauf zum Materialpreis, über den wir hier ja auch schon jetzt 2-3 Mal gesprochen haben, macht aus seiner Sicht viel kaputt. Und er sagt, wir zahlen Innungsbeträge, Beiträge, wir zahlen Umsatzsteuer, wir zahlen Krankenkasse als Unternehmen, wir zahlen natürlich die Rentenversicherung und so weiter und müssen über jeden Verkauf eine Rechnung erstellen und buchen. Die neuen Möglichkeiten des Verkaufs im Netz, das sei für ihn und für alle anderen professionellen Herstellerinnen und Hersteller ein wirklich unseriöser Wettbewerber. Und er sagt, das sei eine ganz schwierige Situation. Das, glaube ich, Herr Wojan, ist etwas, was Sie so ein bisschen auch im Hinterkopf hatten, die sich verändernden Verkaufsgewohnheiten, die dann eben dazu geführt haben, dass man gesagt hat, wir gucken da nochmal drauf, ne, mit der Umsatzsteuer.
Ja, genau. Deswegen bin ich auch dankbar, wie Sie es schon sagten, dass die Perspektive auch in unserem Gespräch mal kurz gedreht wird. Wir müssen natürlich daran denken, dass es Menschen gibt, die von sowas leben wollen und davon leben müssen. Und die müssen wir natürlich auch in gewissem Maße dafür schützen, dass sie dadurch vom Markt gedrängt werden. Und ich glaube, das ist, glaube ich, sehr gut beschrieben hier, weil viele Dinge sind einfach auch kommerzielle Tätigkeiten. Manche, wenn das dann gut funktioniert, schaffen vielleicht sogar Arbeitsplätze später. Und da sehen wir eben genau auch, wie oft Gesetzgebung an sich schwierig ist, so Grenzen zu ziehen, um verschiedene Interessen zu bedienen. Die Fördervereine sozusagen, die unbehelligt in der Schule tätig werden wollen, aber andere, die eben auch von so etwas leben müssen.
Von daher herzlichen Dank nach Mölln an Thomas Metz, dass Sie uns auf diesen Aspekt auch nochmal hingewiesen haben, den wir jetzt auch hier dann nochmal öffentlich gemacht haben. Mein Kollege Thomas Meinhardt ist ins Studio gekommen, der so ein bisschen koordiniert, was bei der Hotline bei uns ankommt, der auch ein bisschen durch die Mails schaut, die in unserem Mailfach landen zu dieser Sendung. Herr Meinhardt, gibt es da Schwerpunkte, die sich herausmändeln, die man schon erkennen kann, was die Interessen der Hörerinnen und Hörer angeht?
Ja, es pendelt so zwischen den Online-Verkaufsplattformen und den Flohmärkten. Dazwischen spielt sich eine ganze Menge ab. Aber es gibt auch vieles, was so am Rande ist, wo man vielleicht gar nicht erstmal so dran denkt. Da fragt zum Beispiel eine Genossenschaft in Gründung. Die wollen also auch immer Apartments haben für Gäste von Genossenschaftlern und vielleicht auch andere vermieten. Und es gibt ja auch andere Vermietungen. Da wird in Frankfurt zum Beispiel zu allen Messen werden Messegäste einquartiert, in Nürnberg zum Weihnachts- oder Christkindlmarkt. Wie sieht es dann mit solchen Sachen aus? Die passieren dann vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Jahr und da entstehen natürlich auch Kosten, wenn man dem Messegast dann das Frühstück anbietet. Aber man will ja auch ein bisschen für seine Arbeit belohnt werden, sage ich mal.
Ist das ein damit aus? Thema, Herr Kaiser, mit dem Sie zu tun haben?
So direkt hatte ich damit noch nicht zu tun. Aber wenn ich gerade darüber nachdenke, wenn das auf Dauer angerichtet ist oder angelegt ist und jetzt sagen wir mal, wir haben eine Messe in Berlin, IFA oder so etwas und ich oder Fashion Week, und vermiete Mehrfachzimmer, dann ist das nicht anders zu beurteilen als ein Hotel, was Zimmer anbietet und das ist umsatzsteuerpflichtig. Das ist auf Wiederholung angelegt und natürlich können die Kosten fürs Frühstück und so weiter abziehen. Das ist alles ertragsteuerlich zulässig und gegebenenfalls, wenn es größere Summen sind, auch vorsteuermäßig, wobei ich glaube, dass 22.000, jetzt muss man vorsichtig sein, in Berlin sind die Hotelpreise nochmal nach der Pandemie angestiegen. Mhm. Da kommt man, wenn man da 3 Messen mitnimmt, vielleicht doch an 22.000 dran.
Das müssen dann aber schon viele Gäste sein. Also ja, das ehemalige Kinderzimmer, was da einmal für einen Messegast herhalten muss, das ist es dann wahrscheinlich nicht.
Also für einen Messegast nicht, aber zu Messezeiten sind 400-500 Euro keine Seltenheit. Zwischenzeitlich mehr in Berlin.
Okay. Also hier haben wir sozusagen die Wohnung, die steht schon, da wird nur das Bett selber gemacht. Anders sieht es aus bei den Hobbymusikern, die machen alles selber. 4 Instrumente in einer Vierergruppe. Die Gruppe tritt 5 bis 6 Mal im Jahr auf, so wurde am Telefon berichtet. Und sie verdienen damit so zwischen 30 und 80 Euro Person. Sagen wir mal 50 Euro pro Person in der Vierergruppe mal 6 mal 4. Was ist da zu sagen?
Ja, rechnerisch wären die ja auch unter 22.000. Ja, die müssen dann halt nur ertragsteuerlich mal gucken, wo sie liegen. Ne? Da kann man natürlich die Anschaffung von Instrumenten abschreiben, wenn die für diese Zwecke eingesetzt werden. Notenblätter und so weiter, Reisekosten, die da anfallen und das, was dann übrig bleibt, da muss man sehen, wie hoch das ist. Das könnte eine ertragssteuerliche Auswirkung haben, die wird dann aber auch nicht so schwer wiegen, dass das den jungen Leuten die Stimme verschlägt. Also ja, das ist bezahlbar.
Da müssen wir aber, Herr Kaiser, glaube ich, nochmal einen Punkt gerade dazwischen fügen, denn ertragssteuerlich heißt, das wird auch mit allen anderen Einkünften, die die möglicherweise haben, zusammengeführt, ne?
Das ist richtig.
Also es geht nicht nur um den Ertrag aus dem Selbstgemachten, in diesem Fall der Musik, sondern wenn die nebenher einen Job haben, dann wird das zusammengezählt und alles zusammen muss berücksichtigt werden.
Ja. Und wenn die Truppe dann auch noch selbstgebrannte CDs verkauft oder gegen Spenden verschenkt, das ist ja dann auch selbstgemacht, aber sozusagen selbstgemacht mit eigenem Urheberrecht?
Das ist mit in die Umsatzgrenze einzuberechnen. Wenn Sie die verkaufen und erzielen Einnahmen daraus, sind die mit anzugeben.
Okay, die Mengen, da fragte eine Hörerin ganz zu Anfang schon per E-Mail. Alexa strickt. Sie strickt Pullover und sie strickt Socken. Und natürlich ist ein paar Socken schneller gemacht als ein Pullover. Spielt es also eine Rolle, wie viel Paar Socken sie strickt und wie viel Pullover, also die Menge, oder ist das völlig unerheblich?
Und nur die Menge spielt im Umsatzsteuerrecht keine Rolle, immer nur der Euro.
Und ihre Kosten oder Ihren Lohn, Ihren Aufwand, wenn Sie den draufschlägt?
Also Eigenleistungen sind nicht abzugsfähig im deutschen Steuerrecht.
Das heißt, die muss man auf jeden Fall angeben.
Genau, ja. Die Zeiten, die Sie selbst verwandeln, um den Pullover zu stricken, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, aber sagen wir mal, sie braucht eine Woche für einen Pullover und kriegt dafür 150 Euro, dann sind die 150 Euro Einnahme und die Wolle ziehe ich jetzt ab. Das kann sie abziehen, aber die Differenz ist dann mit anderen Einkünften verrechnet steuerpflichtig. Ja.
Wie ist das mit den unterschiedlichen Zeiten und den Einnahmen? Da ist der Verdienst im Sommer ganz gering, aber im Winter, zum Beispiel auf dem Weihnachtsflohmarkt, da ist er dann doch wieder höher. Wie wird das berücksichtigt, wenn man sozusagen Steuern zahlen muss? Kann man das also verrechnen?
Die Ertragssteuer und auch die Verkehrssteuer, sprich Umsatzsteuer, sind immer die Beträge aufs Kalenderjahr angelegt. Das heißt, mache ich über den Sommer wenig und im Winter mehr. Es wird immer der Jahresbetrag zusammengefasst und der Besteuerung zugrunde gelegt. Das spielt also keine Rolle, ob ich da starke oder schwache Monate zwischen habe. Okay.
Eine Hörerin hatte sich angemeldet und Umsatzsteuer gezahlt, aber sie hat jetzt festgestellt, sie ist deutlich unter dem Freibetrag von 22.000 Euro im Jahr. Muss sie dann trotzdem eine Umsatzsteuererklärung machen oder kann sie sich damit sozusagen einmal dem Finanzamt das nachweisen und sagen, ich melde mich von der Umsatzsteuer ab?
Nee, da muss ich trotzdem eine Erklärung abgeben und die besteht im Regelfall nur daraus, dass sie ein Kreuz macht zur Kleinunternehmerregelung und die Höhe des Umsatzes angibt.
Gibt es einen Unterschied, wenn man gerne die privaten Walnüsse verkauft auf dem Flohmarkt oder wenn man den Keller ausräumt? Also das sind ja einmal sachliche Dinge, Modellautos oder was immer sich im Hüte, was immer sich im Keller angesammelt hat. Und Walnüsse ist ja ein Lebensmittel. Also auch wenn es nicht verarbeitet oder bearbeitet wird, sondern naturbelassen ist. Zu den Verarbeiteten kommen wir vielleicht gleich nochmal, da haben wir auch nochmal Fragen.
Ja.
Aber
Also Lebensmittel unterliegen grundsätzlich dem ermäßigten Steuersatz. Das ist zurzeit 7%. Und gegenständliche unterliegen dem Regelsteuersatz und das ist 19%. Es gibt möglicherweise auch Arzneiprodukte, die könnten steuerbefreit sein, aber das sind die Kriterien, wonach man unterscheiden muss.
Ja, ein Hörer hat geschrieben, ja, wenn das doch alles so schwierig ist und man sich nicht sicher ist, dann, so schreibt der Hörer, geht doch mal einfach beim Finanzamt vorbei und sagt, so und so ist das. Würden Sie das empfehlen zu machen oder schlechte Erfahrung mit dem Finanzamt?
Nein, da haben wir keine schlechten Erfahrungen. Die Finanzämter geben da fachgerechte Auskunft und wenn man sich in einem kritischen Fall tatsächlich nicht sicher ist, die Frau
Giustiniano
hatte das eben schon gesagt, dann geht man zum Finanzamt, gerade so eine Satzung abprüfen lassen, da sind sie rechtlich dann sauber raus. Wenn die sagen, das geht so und sie ändern die und die haken das ab, dann ist der Fall erledigt.
Ihre Fragen zum Umgang mit Selbstgemachten, vor allem zum steuerlichen Umgang damit und wie man das Ganze so ein bisschen drumherum organisiert, die beantworten wir heute im Marktplatz. Sie können noch anrufen. Mit Armin Himmelrath und mit Jörg Wojan, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, mit Volker Kaiser, dem Kammerpräsidenten der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe und mit Laura Giustiniano, Geschäftsführerin des Landesverbands Schulischer Fördervereine Nordrhein-Westfalen. Und mit Ihnen, wenn Sie darüber reden möchten, was mit den Einnahmen passiert, die man aus Selbstgemachten erzielt, sei es das gebastelte Modellauto, sei es der Honig, den die Hobbyimkerin vielleicht im Laufe des Jahres geerntet hat, sei es das Paar selbstgestrickter Socken oder der Pullover, der auf dem Basar der Kirchengemeinde verkauft wird. Alles das Fragen, die uns erreichen. Und wir müssen, glaube ich, Herr Kaiser, nochmal die beiden grundsätzlichen Besteuerungsoptionen oder Arten nennen hier. Das eine ist die Umsatzsteuer, über die wir reden, und das andere ist die Einkommens- oder Ertragssteuer. Können Sie das nochmal auseinanderklamüsern, wo da die Grenzen liegen, was man im Jahr verdienen darf?
Also bei der Einkommensteuer ist grundsätzlich nur der Ertrag steuerpflichtig oder der Gewinn. Hintergrund ist, Sie haben Einnahmen, wohlgemerkt Einnahmen, und ziehen davon die entsprechenden Betriebsausgaben ab. Und der Saldo, das ist der sogenannte Gewinn, der wird der Einkommensteuer unterworfen. Grundsätzlich sind Sie mit dem ersten Euro einkommensteuerpflichtig, es sei denn, es handelt sich um sonstige Einkünfte, dann wären 800 und im Falle der Zusammenveranlagung 1600 Euro steuerfrei.
Sind so selbstgemachte Sachen, die ich verkaufe, sind die sonstige Einkünfte? Würde man das so bezeichnen?
Das könnte man so bezeichnen. Man könnte aber auch zu dem Ergebnis kommen, dass es gewerbliche Einkünfte sind. Dann wird das mit dem Freibetrag etwas schwieriger. Aber das bekäme man dann wahrscheinlich schon hin, dass der abgezogen wird. Und dann sind sie bis 800 Euro eigentlich im unschädlichen Bereich.
800 Euro im Jahr oder im Monat?
Nee, das ist das Jahres. Also da ist der Gesetzgeber nicht ganz so großzügig. Aber Sie haben ja, wenn Sie sonst keine Einkünfte hätten, noch einen Eingangsfreibetrag in der entsprechenden Steuertabelle. Der liegt ja auch schon relativ hoch. Das heißt, bei nicht Veranlagten liegt der ungefähr bei 5.000 Euro und bei Zusammenveranlagung circa bei 10.000 Euro. Das heißt, wenn Sie sonst keine Einkünfte hätten und würden 5.000 als Nichtverheirateter erzielen, passiert steuerlich gar nichts, ertragssteuerlich nicht. Bei der Umsatzsteuer ist das so, dass nicht der Gewinn ausschlaggebend ist, sondern ob Sie Einnahmen erzielen und das mit Wiederholungsabsicht. Da reicht es aus, wenn Sie die Absicht hatten. Wenn Sie sagen, ich will zukünftig Flohmärkte machen und Sie machen nur einen, aber wollten eigentlich mehrere machen, dann würde das normalerweise schon ausreichen, um umsatzsteuerpflichtig zu werden. Das Kriterium ist aber die Grenze von 22.000 als sogenannte Kleinunternehmerregelung. Bis 22.000 Euro Umsatz ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis passiert da dann auch steuerlich nichts.
Haben wir das jetzt nochmal geklärt. Wir haben einen Anrufer, der sich gemeldet hat aus Neckargemünd. Herr Falke, schönen guten Tag.
Guten Tag, ich habe eine allgemeine Frage. Wenn es bei gemeinnützigen Vereinen, die ja dann doch Gewinne erzielen, die aber die Gewinne, die letztendlich rauskommen, komplett spenden. Wie sieht es dann mit der Steuerpflicht für die Umsatzsteuer aus?
Also so eine Kettengeschichte ist das ja eigentlich. Was ist das für ein Verein? Also gemeinnützig in welcher Hinsicht?
Das ist ein kirchlicher Verein.
Und Sie spenden das dann zum Beispiel für Renovierungsarbeiten?
Nein, ist jetzt allgemeine Sache, weil das ist unser kirchlicher Verein, der verkauft Waren aus Dritter Welthandel und die Gewinne gehen dann an eine Schule in Togo und nach Indien. Und damit unterstützt man dann soziale Projekte.
Herr Kaiser, können Sie da schon was sagen?
Also Sie haben es zu Recht gesagt, die Gewinne gehen dann zu einer im Ausland gelegenen Stätte. Das ist ein ertragssteuerliches Problem. Die Umsatzsteuer, was immer Sie da jetzt für Geschäfte gemacht haben, auch da 22.000, die Grenze, aber unterstellen wir mal, Sie lägen da drüber, dann sind Sie kein Kleinunternehmer mehr. Wenn Sie aber als Verein tätig sind, haben Sie sogenannte Betriebe gewerblicher Art im Verein selbst. Dort gibt es auch nochmal Freigrenzen, aber nicht so hoch, ne? Weil sie in Konkurrenz zu anderen Unternehmen treten. Das wollte man bewusst so geregelt haben. Aber wenn sie dann die überschießenden Gewinne spenden, dann werden die Spenden ja entsprechend abzugsfähig, sodass ertragsteuerlich bei dem Verein nichts passieren würde. Aber umsatzsteuerlich könnte sehr wohl Umsatzsteuer anfallen.
Alles klar, danke.
Ist das, Herr Falke, ein Thema, was bei Ihnen tatsächlich auch akut ansteht oder wo es Unsicherheiten gibt?
Nein, das ist reines privates Interesse, weil ich mir auch schon Gedanken mache, die müssen seit neuestem die Mehrwertsteuer abziehen und ich finde das einfach schade, weil damit wird auch einmal die Waren verteuert und zweitens mal die Spendensumme, die dann nach Afrika oder nach Indien gehen kann, deutlich verringert.
Das ist eine Auswirkung, die wahrscheinlich nicht intendiert war, aber hinten dann sozusagen dranhängt, ne?
Die da hinten dranhängt und das ist so ein Punkt, als ich das gehört habe, habe ich mich drüber geärgert und deshalb habe ich jetzt gesagt, stelle ich mal die Frage, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, dadurch, dass man sagt, ja, wir spenden ja alles, also unterm Strich bleibt ja nichts übrig, ob das, inwiefern sich das dann wieder auf die Steuer auswirkt, weil letztendlich bleibt ja nichts von Verein dann. Oder nur extrem geringe Sachen, um Waren im Vorkauf, also bezahlen zu können beim EK.
Beim Einkauf. Da sind wir jetzt schon sehr tief in einem Einzelproblem drin. Aber vielen Dank auf jeden Fall für den Anruf, dass Sie uns auf diesen Punkt hingewiesen haben, Herr Falke. Herr Wojan, ist das sozusagen eine Rückmeldung, die Sie auch immer mal bekommen, dass man über solche Dinge, also wo dann so mehrere Besteuerungsschritte im Grunde hintereinander liegen, nochmal neu nachdenken muss?
Ja, das sind natürlich komplexe Fälle aus der Praxis und gerade wenn sich auch so ein wohltätiges Ziel paart mit der Tätigkeit, ist das schon sehr komplex. Die Lösung, die wir eben auf europäischer Ebene versucht haben, ist durch diese Untergrenze oder Obergrenze, wie Sie es wollen, die Kleinunternehmergrenze, sicherzustellen, dass im Grunde die allermeisten Fälle einfach gar nicht steuerrechtlich dann relevant werden, also umsatzsteuerrechtlich und irgendwo muss man so eine Grenze ziehen. Und wie wir ja auch schon öfter gehört haben jetzt in unserem Gespräch, das Thema sind die Grauzonen. Wir passen ja diese Grenze auch an. Die wird, wenn wir jetzt ja leider auch über Inflation reden müssen in diesen Tagen, die steigt dann auch. Aber es muss an einem Punkt so eine Grenze geben.
Vielen Dank.
Vielleicht nochmal ein Einwand. Ich habe gerade schnell nochmal nachgesehen. Bei gemeinnützigen Vereinen ist die Grenze im letzten Jahr auf 45.000 Euro bei der Umsatzsteuer angehoben worden. Ich erinnere aber auch mal an das, was der Herr Metz aus Mölln eben gesagt hat. Diese Konkurrenz zu Unternehmern, die tritt natürlich damit auf. Und da ist der Gesetzgeber, auch der europäische Gesetzgeber, gut beraten, das eng zu halten. Sonst haben wir tatsächlich diese Konkurrenzsituationen.
In diesem Zusammenhang taucht noch eine andere Frage auf. Alle, die da tätig sind, gemeinnützig oder nicht, brauchen im Prinzip einen Computer oder vielleicht sogar mehrere. Und wir wissen alle, die veralten sehr schnell. Wenn jetzt ein Unternehmer, Hobbymacher, egal wer, muss ja Rücklagen bilden für den neuen Computer oder die neuen Computer. Ist das zulässig oder muss man dann das aus dem versteuerten Gewinn bezahlen?
Also es gibt Rücklagemöglichkeiten für solche Anschaffungen im Rahmen von steuerlichen Vorschriften. Das muss man tatsächlich einzelfallbezogen abprüfen, aber grundsätzlich kann man dort steuerfreie Rücklagen schaffen. Aber nur der Höhe nach begrenzt, da wird jetzt ein Computer locker drunter passen. Und dann kann man das auch im nächsten Jahr anschaffen, wenn man jetzt Gewinne hat und Teile davon einfach steuerfrei stellen, um das nicht unnötig hin und her zu schieben, das Geld.
Aber nochmal bei dem Punkt, Herr Kaiser, den wir jetzt schon mehrfach gestreift haben, man muss das schon auch alles dokumentieren, ne? Denn ich brauche ja die Belege über alle Ausgaben, selbst wenn es nur Hobby ist und ich Wolle kaufe, um Socken zu stricken, den Kaufbeleg über die Wolle, den muss ich verwahren. Wie lange?
Grundsätzlich sind Belege 10 Jahre aufbewahrungspflichtig und das kann heute in Teilen auch schon in digitalisierter Form unter gewissen Voraussetzungen passieren. Da holt Deutschland langsam auf, aber Papier zählt immer noch in Deutschland, ne?
Wir haben einen Anrufer, der sich gemeldet hat, Herr Holzer. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag in die Runde.
Schießen Sie los.
Genau, meine Frage ist, also ich mache ein bisschen im Bereich Kunsthandwerk was, habe am Anfang das einfach nur zum Verschenken gemacht, aber momentan ist es eher so, dass es auch in Verkauf geht, habe dadurch einen Erlös von 1.000 bis 2.000 Euro jetzt im Jahr. Vielleicht kaufe mir davon dann zum Beispiel jetzt wieder eine neue Motorsäge von einem namhaften Hersteller, die durchaus auch mal 1.500 Euro kostet und habe dadurch im Prinzip momentan, wenn ich die Einnahmen und die Ausgaben gegenüberstelle, eigentlich einen höheren Ausgabenbereich wie einen Einnahmenbereich. Das ist ja, glaube ich, so beim Finanzamt, dass das auch irgendwann als Liebhaberei, glaube ich, betitelt werden kann, oder? Und da würde mich mal interessieren, darf ich sowas und wie weit darf ich sowas auch einfach wieder das Geld investieren und einfach mich von den Maschinenpark her zum Beispiel besser aufzustellen?
Herr Kaiser, also da sind Sie ganz entspannt, glaube ich.
Ja, ne? Da bin ich ganz entspannt. Liebhaberei liegt immer dann vor, wenn Sie dauerhaft Verluste erzielen und die steuerlich geltend machen wollen. Das ist entstanden aus, ich sag mal, aus dem Reitpferdebereich. Dort hatten sie Brauereien, die haben viele Pferde gehalten, haben dort immer landwirtschaftliche Verluste gemacht und haben die mit ertragreichen gewerblichen Einkünften verrechnet. So ist das, glaube ich, mal entstanden. Aber wir haben das auch heute, wenn sie Geschäfte machen, die intensiv sind. Mir fällt gerade so aus der Praxis das Herstellen von Porzellanpuppen ein. Da hatte ich mal eine Mandantin, die hat das über viele Jahre gemacht und immer nur Verluste erzielt. Oder bei der Vermietung von Ferien. Dann wird der Gesetzgeber irgendwann sagen, wenn sie dort dauerhaft keine Gewinne erzielen können oder wollen, dann ist das steuerlich Liebhaberei und dann ist das irrelevant. Ansonsten können Sie natürlich Gelder reinvestieren in Maschinen und so weiter.
Das heißt, wenn Herr Holzer, ja bitte.
Also wenn jetzt aber zum Beispiel das Finanzamt sagen würde, es ist Liebhaberei nur rein in der Theorie her, dürfte ich dann mein Gewerbe nicht mehr weiter fortführen? Und wenn ich dann aber trotzdem was verkaufen würde, wie würde sich das dann verhalten?
Also das heißt, wenn es Liebhaberei heißt nicht, Sie dürfen das Gewerbe nicht fortführen. Liebhaberei heißt, Sie können es steuerlich nicht mehr geltend machen. Jetzt wandeln wir den Fall mal um. Sie machen dauerhaft Verluste und kriegen die Bescheinigung, Sie haben einen Liebhabereibetrieb. Und dann fangen Sie an zu verkaufen. In der Theorie würde ich sagen, sind die anschließenden Gewinne steuerfrei. Die müssen Sie nicht erklären. Allerdings wird das Finanzamt das irgendwann merken und fragen, was Sie da gemacht haben. Aber wenn Sie es weiter so machen, dass Sie Verluste machen und jetzt machen Sie mal ein Jahr Gewinn dazwischen, dann ist das nicht zu versteuern.
Das heißt, man kann, ich bleibe mal bei dem Beispiel von Ihnen, Herr Holzer, man kann das so machen. Ich arbeite gerne mit relativ teuren Maschinen, habe das als Hobby, Holzbearbeitung, Sägen, Fräsen, was auch immer. Genau. Verkaufe ein bisschen was, kann damit quasi die Erneuerung des Maschinenparks alle ein, zwei Jahre finanzieren, dann ist das aber steuerlich unproblematisch.
Herr Kaiser? Ja, das wäre steuerlich, ertragsteuerlich unproblematisch. Man müsste das bei der Umsatzsteuer abprüfen, da könnte man zu einem anderen Ergebnis kommen. Ne? Die Liebhaberei bezieht sich nur auf das Ertragssteuerrecht. Bei der Umsatzsteuer kennen wir die Definition so nicht.
Gut, Herr Holzer, herzlichen Dank für den Anruf und für diesen Aspekt. Und Thomas Meinhardt hat hier einen unfassbaren Stapel an Papier. Also Sie haben wirklich viele Fragen uns geschickt.
Genau, und jetzt kam gerade noch eine E-Mail von Nicole, die fragt nochmal nach den 800 bzw. 1.600 Euro. Das ist, um es nochmal zu wiederholen, pro Jahr. Damit ist dann, denke ich, die Nachfrage erledigt. Kinder, das ist nochmal ein anderes Thema. Da gibt es die Schüler AG, die macht Cremes. Da gibt es die Familie S&H, da möchten die Kinder Limonade verkaufen und die Mutter gibt dann noch ein paar selbstgemachte Gläser Marmelade dazu. Wie verhält es sich da? Was müssen die Eltern erstmal beachten?
Also wenn das über den Förderfonds organisiert ist, entweder die Schülerfirma oder grundsätzlich zum Beispiel ein gesundes Frühstück, sowas wird ja auch gerne, ist weit verbreitet im Kita-Bereich oder auch im Grundschulbereich, dann ist es halt so, dass es weitere Einnahmen sind, die dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen sind. Das ist wieder ein bisschen an Herrn Kaiser wieder gerichtet, diese Frage. Organisatorisch ist es halt immer so gesehen, dass auch dort auch eine Haftungsgeschichte immer denen gegenüber steht. wenn ich drauf eingehen soll.
Gerne, ja, gerne. Machen Sie es kurz.
Also wichtig ist, dass wirklich die Vereine da einen Versicherungsschutz hat. Was ich eingangs schon gesagt habe, es ist wirklich elementar wichtig, dass auch die Ehrenamtler abgesichert sind durch einen Versicherungsschutz, weil im privaten Bereich ist es so, dass eine Versicherungsgesellschaft nicht zahlen muss oder kann, wenn eine ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt wird und dadurch ein Schaden verursacht wird.
Also ich verbrenne mich oder meinen Nachbarn am Waffeleisen.
Ja, eher im Haftpflichtbereich reden wir von. Also nicht unfallmäßig. Das ist tatsächlich so, wenn jetzt beim Waffelverkauf vom Eingangsgespräch, wenn sich dort eine Salmonelle verbirgt, ja, genau. Und eine einzelne Person geht zu seiner eigenen privaten Versicherung und sagt, ich würde gerne diesen Schaden melden. Kommt die Rückfrage von der Versicherungsgesellschaft, in welchem Rahmen ist das passiert? Ja, und die Antwort lautet meistens Ehrenamt. Und im Ehrenamt ist oftmals das nicht abgesichert. Deswegen ist es sowas von wichtig, dass die Vereine einen Versicherungsschutz anbieten oder sag ich mal, sich einholen, damit die ehrenamtlichen Helfer abgesichert sind, haftpflichtmäßig. Ne? Mhm. Der Unfallschutz ist noch eine andere Geschichte.
Herr Kaiser, auch direkt dazu?
Ja, das kann ich nur unterstreichen, Frau Gustiano. Ganz wichtig. Und machen Sie es den Menschen immer daran klar, die sind im Ehrenamt tätig, das will jeder und das ist toll. Geht es um geldliche Ansprüche, dann heißt das im Klartext, dass Ihr selbstgenutztes Einfamilienhaus, je nachdem wie hoch die Summen sind, verkauft werden muss. Das kann passieren. Nehmen Sie mal den typischen Fall, wie er mir passiert ist. Sie verkaufen ein Grundstück, Sie kriegen den Vertrag. Und dann stehen da immer 100 Nummern und ich habe noch keinen gesehen, der die einzelnen aushakt. Das ist in diesem Fall auch vergessen worden und dann hat der ein zusätzliches Grundstück, was nicht verkauft werden sollte, mitverkauft. Mhm. Und der Erwerber hat gesagt, ja, steht aber in dem Vertrag drin, ne?
An dieser Stelle muss man auch sagen, wenn man ehrenamtlich unterwegs ist, da muss man einfach mit bestem Gewissen und Wissen einfach handeln und sich auch kritisch hinterfragen. Also ganz oft erleben wir, dass man einfach etwas macht, weil es Vorgänger es so gemacht haben. Und man muss einfach hinterfragen, was mache ich jetzt gerade, was habe ich vor und einfach mal auch andere Personen hinzufügen und sagen, siehst du das kritisch, ist da ein potenzielles Risiko da, könnten wir eventuell mit unserem Privatvermögen haften, weil wir irgendetwas nicht bedacht haben. Also nicht einfach blind in eine Sache sich stürzen, sondern wirklich sich Klarheit verschaffen und auch Profis konsultieren. Nochmal an dieser Stelle gesagt. Und es gibt auch günstige Weiterbildungsangebote. Die möchte ich gerne hier nochmal erwähnen. Zum Beispiel die Stadtsportbünde in den jeweiligen Städten bieten wunderbare Weiterbildungsmöglichkeiten und die öffnen sogar ihr Repertoire auch für die Vereine, die nicht aus der Sportbranche sind. Das ist wunderbar. Also haben Sie den Mut, rufen Sie dort an und für einen kleinen Preis können Sie sich dort weiterbilden. Die Volkshochschule bietet teilweise auch Weiterbildungsmöglichkeiten und auch die Dachverbände der jeweiligen Vereine, also auch wir zum Beispiel als Landesverband Schulischer Fördervereine, bieten auch Weiterbildungsmöglichkeiten genau in dem Bereich Grundlagen, Steuerrecht. Oder jetzt zum Beispiel, wie muss ich die Steuererklärung über Elster erstellen? Ne? Oder zum Thema DSGVO im Verein. Also da gibt es
Datenschutzgrundverordnung.
Genau, die Datenschutzgrundverordnung, entschuldigen Sie. Ja, genau. Zu diesen Themen gibt es sehr viele Anbieter und Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Also man muss nicht ein Ehrenamt völlig ahnungslos angehen, sondern man hat die Möglichkeit, sich dort zu informieren und sich gut aufzustellen.
Wenn Kinder was verkaufen an der Straße, dann möchten sie ja auch ihr Taschengeld etwas aufbessern. Das ist mit der Limonade und Marmelade am Straßenrand sicherlich etwas anderes, als wenn sie es beim Schulsportfest machen oder in einer schulischen Veranstaltung. Sollten die Eltern abraten, so etwas an der Straße zu verkaufen?
Naja, also immer wenn es öffentlich wird, muss man die Stadt dazu konsultieren, also das Ordnungsamt darüber informieren, weil sobald ein Bürgersteig oder das Außengelände benutzt wird, muss dort klar und sichergestellt sein, dass man das auch wirklich darf. Man muss es anmelden. Da sind also noch andere Grundlagen oder andere Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Also deswegen auch da die Empfehlung, direkt beim Ordnungsamt sich melden und das Ganze anmelden.
Und in der Schule ist es die Absprache mit dem Schuldirektor, mit den Lehrern.
Ja, vor allen Dingen könnte auch die Schule, jetzt bleiben wir bei dem Thema Schule, könnte auch die Schule das als Schulveranstaltung deklarieren. Und da kommen wir wieder zum Unfallschutz. Wenn eine Veranstaltung als Schulveranstaltung deklariert ist, dann haben zum Beispiel die Teilnehmer der Veranstaltung einen gewissen Unfallversicherungsschutz. Der ist dort gewährleistet. Tritt der Förderverein aber alleine als Veranstalter auf, dann ist dieser Unfallschutz nicht da. Und das ist ganz wichtig.
Vielleicht
Herr Wojan, die nächste Frage geht nochmal an Sie. Wir haben einen Sammler oder die Frau des Sammlers hat angerufen. Er sagt, mein Mann, der kauft gerne teure Uhren und bei eBay, aber er hat nicht unendlich Platz und entscheidet sich dann manchmal, was ihm dann doch nicht mehr so gefällt, ist wieder zu verkaufen. Nun geht der Verkauf bei eBay ja dann auch oft ins Ausland, meistens ins europäische Ausland, Österreich, Schweiz, vielleicht noch die Niederlande. Da gelten ja dann andere steuerrechtliche Sachen. Also in Deutschland wäre das ja wahrscheinlich Hobby. Aber wie sieht es aus, wenn ich bei eBay verkaufe und ich habe Käufer aus dem Ausland? Und die wollen ja dann auch einen Beleg, dass die Ware nicht gestohlen ist zum Beispiel und, und.
Ja, das Schöne am europäischen Umsatzsteuerrecht ist ja, dass das einen Rahmen bildet für alle Mitgliedstaaten, für alle EU-Staaten. Und genau wie wir hier über diesen Freibetrag für Deutschland gesprochen haben, gibt es so einen auch in jedem anderen Land. Die variieren ein bisschen, die sind in manchen Ländern etwas niedriger, etwas höher. Aber das ist alles ungefähr in diesem Bereich. Und deswegen würde sich das Problem dann auch nicht ergeben, wenn man das Produkt woanders verkauft in der EU. Theoretisch hätte man dann mit der dortigen Steuerbehörde zu tun, aber das in der Praxis bei den, was wir jetzt ja schon gelernt haben, Kleinunternehmern, wird wahrscheinlich auch keine Probleme bringen.
Ist denn, Herr Wojan, Sie beobachten das ja auch europaweit als EU-Kommission, ist denn da so gewissermaßen ein ähnliches Verständnis in allen Ländern vorhanden über das, was Hobby, Kleinunternehmertum, Liebhaberei aus steuerlicher Sicht angeht? Oder gibt es da manchmal wirklich komplette Verständnisunterschiede?
In der Tat, wir geben ja nur den Rahmen vor oder haben uns nur auf den Rahmen geeinigt und in die Details definieren das dann die Staaten aus. Aber am Ende läuft das dann eigentlich immer auf das Gleiche hinaus und in anderen Staaten ist ja auch genauso das Interesse, dass man die Bürgerinnen und Bürger nicht sinnlos belastet, ihnen sinnlos hinterherläuft, um Steuern einzutreiben. Das heißt also, in der Praxis wird sich das nicht auswirken, aber Sie haben recht, es ist nicht auf Punkt und Komma das Gleiche in jedem Land.
Aus Ihrer Sicht aber kann man den neuen umsatzsteuerlichen Regelungen entspannt entgegensehen, höre ich daraus.
Ja, auf jeden Fall. Eben gerade nicht nur über die Leute, über die wir jetzt gesprochen haben. Wir haben ja mit der Reform, das wollen wir hier nicht verbreiten, auch versucht, für größere Unternehmen es etwas leichter zu machen. Und diese Extrakosten, die allein dadurch entstehen, dass man das verwalten muss. Jeder Unternehmer muss ja seine Umsatzsteuer verwalten. Herr Kaiser hat schon auf die Belege hingewiesen. Das soll auch ein bisschen erleichtert werden.
Herr Kaiser, Ihre Empfehlungen zum Abschluss dieser Sendung an Menschen, die Selbstgemachtes als Kleinunternehmerin, als Kleinunternehmer in den Verkehr bringen?
Ja, wenn Zweifel da sind, würde ich dem Rat von Frau Giustiano folgen wollen. Es gibt viele Anlaufstellen, wo man sich informieren kann. Ich weiß, dass das Stadtsportbünde und Kreissportbünde auch machen. Mhm. Wenn die das allerdings an Nichtmitglieder machen, Frau Giustiano, dann müsste ich jetzt den Kammerpräsidenten erwähnen. Das ist unerlaubte Hilfeleistung in Steuersachen. Aber unabhängig davon, da sind wir ja auch nicht ganz so kleinkariert unterwegs, da gibt es auch genügend Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, aber auch das Finanzamt und auch Kolleginnen und Kollegen, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen und einfach mal unverbindlich anfragen, im Zweifel auch fragen, was kostet das denn, wenn Sie mir einen Ratschlag erteilen, dann kann man das besser einschätzen. Das sind so die Fälle, die mir immer angetragen worden werden. Die erste Frage immer, was kostet das? Also da gibt es auch viele Kollegen, die selbst im Ehrenamt tätig sind und ich glaube nicht, dass die das preislich überziehen werden. Aber ich würde mir immer, wenn ich unsicher bin, einen Rat holen, damit man nachher nicht weint. Sie haben die Kinder am Straßenrand erwähnt, da kaufe ich immer gerne Mickey-Maus-Hefte.
Und, lassen sich aber wahrscheinlich keine Quittung dann geben. Frau Giustiniano, schließen Sie sich an dieser Stelle, Rat einholen?
Ja, immer. Rat einholen ist ganz wichtig, denn Wissen bringt Sicherheit.
Das als Schlusswort unserer Sendung. Ich danke allen, die sich beteiligt haben, die angerufen haben, mitdiskutiert haben, geschrieben haben, vor allem aber Laura Giustiniano, Volker Kaiser und Jörg Wohan, die als Fachleute in dieser Runde dazu beigetragen haben, dass möglichst viele ihrer Fragen beantwortet wurden. Herzlichen Dank.